Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wenn eine 50 Jahre alte Kultinszenierung wie der Rosenkavalier von Richard Strauss in München ersetzt wird durch eine Neuproduktion, dann bedeutet das Chance und Wagnis zugleich. Dann werden natürlich alle Register gezogen, soweit das in dieser Pandemie möglich ist. An Stars zum Beispiel mangelt es nicht. Barry Kosky führt Regie, Wladimir Jurowski hat die musikalische Leitung, also der Mann, der in München demnächst auf Kirill Petrenko folgt. Eigentlich ist dieser Rosenkavalier ja eine Hochadelskomödie in einem fiktiven Wien des 18. Jahrhunderts, aber dieser Barry Kosky sagt, das Stück, das spielt in vier Zeitzonen. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs hat die Premiere online gesehen. Herr Fuchs, ist Zeit ein zentrales Thema auch in dieser Rosenkavalier-Neuproduktion?
Absolut, das ist das zentrale Thema im Stück und auch für Barry Kosky. Und das fängt schon an, indem die berühmte Marschallin ganz am Anfang in ihrer Liebesszene mit Octavian, ihrem jungen Geliebten, aus einem großen Uhrenkasten, aus einer Standuhr herausschlüpft gleichsam. Und man sieht also diese Uhr und diese Zeiger, die laufen im Verlauf des Abends auch immer wieder mal rückwärts. Und es gibt einen Liebesgott, so einen alten Mann mit wirren Haaren und nacktem Oberkörper, mit Engelsflügelchen, der auftaucht, der hat immer mit dieser Uhr zu tun, bringt diese Uhr immer wieder in das Stück hinein und um das vorwegzunehmen, spoilern, ganz am Schluss nimmt er dann einen großen Zeiger aus der großen Standuhr heraus, sodass man sagen kann, die Zeit ist am Ende tatsächlich aufgehoben, aber dazwischen passiert sehr, 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 sehr viel auf verschiedenen Zeitebenen.
Und ganz am Schluss heißt nach 4,5 Stunden.
Nach 4,5 Stunden, es geht auch hier gut aus, wie doch in den meisten letztendlich Rosenkavalier-Inszenierungen, auch in den letzten Jahren. Das bedeutet, dass eben die Marschallin, die ja über die Zeit nachdenkt und damit ein Problem hat, dass sie schon etwas älter ist und eben ihren jungen Geliebten hat, den gibt sie ja ab an Sophie und sie nimmt sozusagen Abschied von ihrer Jugend und schaut so ein bisschen gerührt dann auf dieses Paar Sophie und Octavian und die beiden haben dann diesen wunderbaren Schluss. Ja, eigentlich ein Monolog für zwei, kann man sagen. Dieser Traum, dass diese Liebe eben ewig währen möge. Und dann ist es ein schönes Zeichen und fast ein bisschen überraschend für den ja eigentlich doch sehr realistischen Kosky, dass er also diesen Greis, diesen Amor-Greis tatsächlich auch die Zeit anhalten lässt. Übrigens, dieses Liebespaar am Schluss, es entschwebt in den Bühnenhimmel. Das ist also ein ganz faszinierendes Bild, was ich auch noch nicht gesehen habe. Die schweben wirklich durch den Raum.
Wo Sie die Marschallin jetzt schon zweimal erwähnt haben, lassen Sie uns doch kurz mal reinhören, denn auch in diesem Ausschnitt geht es ja um die Zeit.
Manchmal steh ich auf, mitten in der Nacht, und lass die Uhren alle, alle stehen.
Jörn Florian Fuchs, der Rosenkavalier, ist ja berühmt für diese sagenhaft schwere Rolle der Marschallin, gesungen hier von Marlies Petersen, die ist Sängerin des Jahres, auch in dieser Inszenierung?
Absolut, das ist ein fantastisches Rollendebüt, da ist die ganze schwere, auch durchaus parfümierte Melancholie drin, auch eine ganz eindrucksvolle, wirklich Bühnenpersönlichkeit, wie auch das weitere Ensemble durch die Bank eigentlich. Also der junge Geliebte Octavian, Samantha Henke, hat mich sehr, sehr überzeugt und Christoph Fischesser als Baron Ochs auf Lerchenau. Da finde ich, Fischesser ist wirklich ganz ausgezeichnet als dieser Ochs, der eine tolle Balance aus Charme und Schmierigkeit hinbekommt. Das ist in dieser Partie ja ganz entscheidend. Und Barry Kosky, was macht er nun außer einer wirklich sehr, sehr gelungenen Personenführung? Er hat, Sie sagten schon, vier Zeitebenen, vielleicht sind es sogar noch mehr. Es sind auf jeden Fall die drei Akte in unterschiedlichem Bühnenbild und aus unterschiedlicher Perspektive. Der erste Akt ist aus der Sicht der Marschallin, dann der zweite aus der Sicht von Sophie und der Schlussakt aus der Sicht von Octavian. Ganz am Anfang mit eher einem düsteren Bühnenbild mit so gemalten Prospekten. Im zweiten Akt sind wir im Salon von dem Herrn von Faninal, dem Vater von Sophie. Das ist so ein bisschen an Ludwig II. Angelehnt von den Kostümen etwa. Und das ist auch eine Art Museum oder ein großer Bildersaal in Petersburger Hängung. Das heißt, da hängen unglaublich viele Bilder übereinander. Und ein paar dieser Bilder haben einen interaktiven Effekt. Da kommen nämlich dann auch mythische Figuren durchaus mal aus dem Bild raus und sorgen so ein bisschen für Unruhe. Und dieser Schlussakt, der ja zwischen totaler Groteske und eben Melancholie und dann Happy End changiert, da geht es ja darum, dass dieser Weiberheld Baron Ochs auf Lerchenau eben vorgeführt wird. Da ist es Theater auf dem Theater, in dem wir ein kleines Theater auf der Bühne auch noch mal sehen. Das ist alles wunderbar pointiert und wirklich auf die Sekunde in Szene gesetzt. Es ist eigentlich eher eine sehr saubere und klare Werkdeutung, die so ein bisschen Dinge hinzufügt, zum Beispiel dem Octavian durchaus so eine, ja, also die lesbische oder die Crossdress-Variante des Ganzen durchaus herausstellt und betont.
Was ja nicht ungewöhnlich ist für dieses Stück, oder?
Das ist nicht ungewöhnlich, aber man könnte einerseits erwarten, dass Koski das noch mehr ausspielt, was er nicht tut. Andererseits ist es zur Zeit von Hofmannsthal-Strauß natürlich allenfalls, ja, spielt es sehr im Hintergrund eine Rolle, sondern es war halt einfach so, dass es eine Hosenrolle ist. Die Frau singt den Mann, das war zu der Zeit durchaus noch üblich. Was ich schön finde übrigens noch, ist, dass diese Amor-Figur oder Cupido-Figur, dieser Kreis, dass der verschiedene kleine Rollen übernimmt. Den Arzt, der in dem Stück auftaucht, aber auch zum Beispiel den Mohrenknaben. Das ist natürlich so, dass man sowas heute nicht mehr inszenieren würde. Das ist so ein kleiner Diener tatsächlich, eben aus dem Mohrenland, wie es im Stück heißt. Und das umgeht, solche Sachen umgeht Koski ganz charmant, indem er eben diese Nebenfiguren in einer Figur gleichsam zusammenschnurren lässt.
Also eine, hört sich zumindest so an, ziemlich intelligente Inszenierung. Wir haben über die Sängerin schon gesprochen. Vielleicht noch mal ein Wort zur musikalischen Leitung, denn dieser Wladimir Jurowski wird ja die Zukünfte, die musikalischen, an der Staatsoper München auch mitbestimmen, ne?
Genau, und da müssen wir vor allen Dingen noch sagen, dass es hier eine reduzierte Fassung gibt. Es sind nur 43 Musikerinnen und Musiker im Graben und es ist kammermusikalisch immer wieder sehr reduziert mit Klavier und Harmonium, die eine große Rolle spielen. Da denken Fachhörerinnen und Hörer vielleicht an Ariadne auf Naxos. Ein bisschen aus diesem Geist der Ariadne hat Eberhard Kloke diese Fassung erstellt. Das ist am Anfang gespenstisch, ehrlich gesagt, weil man denkt, oh, jetzt diese vielen Stunden Rosenkavalier so reduziert. Na, es geht aber immer besser. Und das ist eben, weil es so klug instrumentiert ist und viele Farben doch da sind und zumindest jetzt über den Stream und über die Kopfhörer sich das sehr, sehr klangprächtig auch vermittelt. Ich fand das wirklich in jeder Hinsicht einen außergewöhnlich gelungenen Abend. Der ist im Übrigen jetzt ja auch noch gratis abrufbar über Arte.
Jörn Florian Fuchs über die Rosenkavalier-Neuproduktion an der Münchner Staatsoper. Danke Ihnen.
Gerne.